Sie kam, sah und siegte. Und wie? Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi setzte alles auf eine Karte und ließ wenige Monate nach ihrem Amtsantritt Neuwahlen durchführen. Das Risiko, wenn es denn eines war, hat sich gelohnt. Ihre liberaldemokratische Partei holte allein 2/3 im Unterhaus. Die erste Frau an der Spitze von Japans Regierung scheint die Wähler zu verzücken. So sehr, dass sich der Glanz auch auf ihre zuvor eher angeschlagene Partei überträgt. Die große Frage ist nun, was Takaichi aus ihrem Erfolg macht. Ich spreche darüber mit Argo Nerd, meinem Konterfunk-Kollegen in Japan. Hallo Argo.
Hallo Stefan.
In der Berichterstattung über den Ausgang dieser Wahlen stößt man immer wieder auf den Begriff historisch. Ist das nun eine dieser medialen Überhöhungen oder ist die Bedeutung dieser Wahl auch aus deiner Sicht einen Eintrag in die Geschichtsbücher wert?
Das auf jeden Fall. Dieser Wahlsieg ist wirklich historisch und der größte Wahlsieg der LDP seit ihrem Bestehen sozusagen. Sanae Takaichi sah sogar so aus, als ob sie das selbst nicht so erwartet hätte am Ende.
Dann ist nur die große Frage, wie es zu diesem Erdrutschsieg, das es ja war, kam. War es die neue Stärke der liberaldemokratischen Partei und deren Programm? War es die Schwäche der Opposition oder war es die Kandidatin selbst?
Ja, da kommt einiges zusammen. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass sie es hauptsächlich war. Und zwar, weil sie eine neue Faszination für Politik gerade bei den jungen Japanern ausgelöst hat. Und natürlich, sie hatte jetzt den Amtsbonus sozusagen, aber sie war ja auch nur ein paar Monate im Amt, hat das jedoch sehr, sehr gut gemacht bis jetzt. Da war zum Beispiel der Besuch von Donald Trump hier in Japan. Sie war eine sehr gute Gastgeberin, hat eine gute Figur gemacht bei dem Besuch. Hinzu kam, dass sie weiterhin auch noch außenpolitisch sehr smart und auch tough agiert hat. Zum Beispiel hat sie vor kurzem mit dem Präsidenten von Südkorea am Schlagzeug gesessen und gespielt. Besonders für die jungen Menschen war das ein schönes Bild, würde ich sagen. Und es hat die Politik den jungen Menschen hier näher gebracht. Und es hat den Japanern auch so ein bisschen gezeigt, da ist jemand, die ist resolut und die ist seriös, aber sie kann auch ein bisschen Spaß haben. Und gerade wenn es um Südkorea geht, dann war das nochmal ein besonders gutes Zeichen, weil das Verhältnis zwischen Japan und Südkorea war nicht immer das Beste. Und man hatte eigentlich vorher erwartet, dass Takaichi mit Lee, also dem südkoreanischen Präsidenten, nicht so ein gutes Verhältnis haben wird. Aber das sieht viel besser aus als erwartet jetzt. Ebenso mit anderen Regierungschefs, zum Beispiel Giorgia Meloni war hier in Japan. Der hat sie ein Geburtstagsständchen gesungen und sie hat sie auch ganz herzlich umarmt, was auch sehr ungewöhnlich ist, überhaupt für Japaner, aber dann mehr noch sogar für eine japanische Politikerin. Also im Volk, die Japaner mögen Sanae Takaichi. Sie ist wirklich berühmt, beliebt und ja, sie hat den Japanern so ein bisschen vielleicht die Erlaubnis gegeben, wieder stolz auf ihr Land sein zu können und mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft blicken zu können, weil ihre Art der Kommunikation ist sehr volksnah, würde ich sagen. Und die Menschen fühlen sich von ihr angesprochen, anders als von ihren Vorgängern, die so auswechselbar waren, wie ihre Namen sogar klingen. Also da gab es den Ishiba vor ihr und davor gab es den Kishida. Die beiden Herren waren ganz standardmäßige japanische Politik, Verwalter, Premierminister. Für die hat sich niemand wirklich interessiert. Da habe ich öfters gesehen, da wurde einfach abgewunken, als man den Namen angesprochen hat. Aber wenn man jetzt über Takaichi redet mit den Japanern, dann sieht man so ein kleines Funkeln in den Augen. Und der Japaner ist froh, dass er diese Frau an der Spitze seines Landes hat.
Wenn diese Frau jetzt gerade nicht singt oder Schlagzeug spielt, wer ist sie sonst? Wer ist sie politisch? Und vor allem, was vertritt sie politisch?
Ja, sie ist die, kann man so sagen, politische Ziehtochter des verstorbenen ehemaligen Premierministers Shinzo Abe. Und jetzt, nach dieser Wahl, ist sie wirklich in seine Fußstapfen getreten. Und sie gehört dem rechten Flügel der LDP an. Im Ausland wird sie sehr oft als ultrakonservativ, ultrarechts und so weiter betitelt. Aber aus meiner Perspektive als Ausländer hier in Japan, da müsste ich ja Angst haben vor ihr, habe ich aber nicht. So wirkt sie auch gar nicht. Sie wirkt eher wie eine konservative Politikerin, die jedoch sehr konsequent ist. Und sie hat es verstanden, gleichzeitig ihre Betrachtung der Dinge den Japanern gut zu vermitteln, ohne dass sie sich dafür schämen müssen. Weil der Japaner ist an sich ein schüchterner Mensch. Gleichzeitig sind die Japaner aber im Stillen wirklich sehr stolz auf ihr Land. Sie sehen ihren Nationalstolz in Sanae Takaichi sozusagen ausgeprägt.
Die Opposition wurde bei diesen Wahlen ja regelrecht zerbröselt. Hat ihr einfach so eine strahlende Figur gefehlt, wie sie es ist, oder hat sie andere Fehler gemacht?
Die Opposition, hast du recht, die ist zerbröselt, die ist kaputt, die gibt es nicht mehr. Alleine Takaichis Partei, die LDP, hat jetzt schon eine Zweidrittelmehrheit im Unterhaus. Plus Koalitionspartner Ishin, also die japanische Erneuerungspartei, haben sie eine Dreiviertelmehrheit im Unterhaus. Die LDP hat so abgeräumt, dass sie am Ende, kann man sagen, zu viele Stimmen bekommen hat, weil sie hatten zu wenig Leute auf der Parteiliste. Also bei der Zweitstimme hätten sie eigentlich etwas über 80 Sitze bekommen können, aber sie hatten nicht genug Leute auf der Liste. Deswegen mussten sie am Ende 14 Sitze an die anderen Parteien abgeben. Daran kann man auch sehen, dass die LDP das nicht erwartet hat, dass sie so stark gewinnen wird. Die Opposition ist wirklich zerbröselt. Die LDP hat auf großer Front gewonnen. Gleichzeitig haben auch noch rechtere Parteien dazu gewonnen. Die linken Parteien haben alle durch die Bank verloren. Die Opposition hat halt einen großen Fehler gemacht. Die LDP war ja ganz lange in einer Koalition mit Kometo, mit der kleinen buddhistischen Partei, die dann aber die Koalition beendet hat, nachdem Takaichi zur Präsidentin der Partei gewählt wurde. Die chinanahe Kometo passt auch nicht zur LDP und das hat man hier auch schon länger gesagt. Die hat gebrochen und danach hat ja die LDP dann mit der Erneuerungspartei eine neue Koalition gebildet. Und jetzt kurz vor der Wahl, ja, das war eine Verzweiflungstat sozusagen, hat die Kometo sich zusammengetan mit der größten Oppositionspartei, das ist die CDP, also die könnte man vielleicht mit der SPD vergleichen, jedoch ist sie pazifistischer als die SPD in Deutschland. Und die haben kurz vor der Wahl wirklich kopflos ein Bündnis gemacht und das ist katastrophal nach hinten losgegangen. Sie hatten kein wirkliches Konzept. Und was ich so gelesen habe, sie wollten halt die Ausgaben steigern und ein Plan war auch, die multikulturelle Koexistenzgesellschaft weiter voranzuführen. Weil das ist hier ein großes Thema in Japan, auch wie in Europa die Ausländerpolitik. Und da hat sich diese neue Allianz zwischen Kometo und CDP, genannt die Zentristische Reformallianz, nach links gestellt. Und das passt gar nicht zum generellen Vibe hier in Japan. Denn der geht auch nach rechts wie in Europa.
Nun hat also die alte und neue Ministerpräsidentin eine überaus solide Mehrheit. Sie kann munter durchregieren. Was gibt es für sie alles zu tun? Wo liegen die größten Baustellen in Japan?
Ja, also eins der größten Themen war natürlich die Wirtschaft hier in Japan. Die Inflation. Die Leute müssen mehr bezahlen und das merken auch die Menschen. Jedoch, ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass Takaichi gut losgelegt hat und dazu gehört auch, dass sie innenpolitisch ganz schnell die Senkung des Benzinpreises durchgedrückt hat. Das ging hier ganz schnell. Im Dezember ist das passiert. Innerhalb eines Monats ist der Benzinpreis hier ca. 20 Yen gesunken. Das sind mehr als 10 Cent pro Liter. Das hat man schon gemerkt. Ich denke, das hat den Menschen gefallen und sie hat vor, die Mehrwertsteuer bzw. die Verbrauchssteuer, heißt es hier, auf Lebensmittel für 2 Jahre zu pausieren. Die anderen Parteien wollten diese Verbrauchsteuer abschaffen, jedoch will Takaichi sie nur für 2 Jahre pausieren und in dieser Zeit will sie mit ihrer Regierung an einer Steuerreform arbeiten und sie will Japan wieder nach ganz vorne bringen. Und ich denke, das war auch ein Grund, warum sie so viel Zuspruch bekommen hat, weil sie hat wirklich den Japanern eine gute Vision für das zukünftige Japan gegeben. Das heißt, Schlüsselindustrien werden besser und mehr unterstützt. AI ist hier ein großes Thema, zusammen mit der Halbleiterindustrie. Auch die Firma TSMC, also der Chiphersteller aus Taiwan, hat bereits hier Fabriken und arbeitet zusammen mit den japanischen Herstellern. Dann gibt es eigene Vorhaben für Next Generation Chips hier in Japan. Und ja, man möchte wieder anschließen an das Japan in den 80ern. Da war hier die Chip-Hochburg und da möchte man gerne wieder hin. Hinzu kommt, Japan kann sich natürlich darauf verlassen, dass es hier genug günstige Energie gibt, weil Takaichi auch ein Fan der Kernkraft ist. Also darauf kann man sich auf jeden Fall hier verlassen, beziehungsweise die Industrie. Und es wird hier munter gebaut. Wenn hier eine Fabrik angesagt wird, dann wird die auch innerhalb von 2 bis 3 Jahren fertiggestellt. Das läuft hier alles nach Plan, genau wie bei der Wahl auch.
Das ist die Innenpolitik. Takaichi hat in den ersten Monaten im Amt aber auch eine aktive außenpolitische Rolle eingenommen. Du hast bereits beschrieben, wie sie mit mächtigen Leuten zu sehen war und dabei viel Selbstbewusstsein auch ausgestrahlt hat. Was ist denn mit Blick auf den Rest der Welt ihr Plan für Japan? Möchte sie da wieder an Bedeutung zulegen?
Das hat sie nicht gesagt, aber das spürt man förmlich. Sie will, dass Japan wieder ein größerer Player hier im Indo-Pazifik wird. Also sie schmiedet Allianzen. Südkorea habe ich ja schon angesprochen. Mit Taiwan ist man wirklich stark verbunden. Dann kommt noch dazu Australien. Japan ist auch ganz groß im LNG-Geschäft. Also Japan hat zwar keine LNG-Ressourcen, jedoch ohne Japan würde es kein LNG-Geschäft auf der Welt geben. Sehr viele Tanker sind unter japanischer Flagge unterwegs, beziehungsweise mit japanischem Know-how. Mit den asiatischen Partnern will sie noch enger zusammenrücken. Das dauert aber vielleicht noch ein bisschen und da wird es viele Gespräche geben. Und das wird in Europa ein bisschen so hingestellt, als ob das so gefährlich wäre und so weiter. Es könnte gut sein, dass es eine Verfassungsänderung hier in Japan gibt. Da geht es um Artikel 9 der Verfassung. Japan hat offiziell keine Armee, sondern nur die sogenannten Selbstverteidigungskräfte. Das ist de facto eine Armee, aber nur zur eigenen Verteidigung, nicht zur kollektiven Verteidigung. Wenn man dann zum Beispiel an China denkt, dann wird einem auch so ein bisschen klar, warum die Japaner so ein bisschen von ihrer pazifistischen Grundlinie in Zukunft abweichen werden, denke ich, weil China übt schon sehr viel Druck hier in der Gegend aus und hinzu kommt dann auch noch Nordkorea und Russland ist ja auch gleich nebenan, die Spannungen um die Insel Taiwan und ja, Japan möchte ein bisschen mehr da mitreden, aber nicht, weil Japan jetzt die anderen Länder überfallen will oder so, sondern aus sicherheitspolitischen Gründen.
Die Neuwahlen in Japan mit einer klaren Siegerin. Im Gespräch war mein Konterfunk-Kollege Argo Nörd in Japan. Besten Dank, Argo.
Vielen Dank.